ihr lieben Menschen, die ihr mitten hier in Kreuzberg an dem Abend zusammengekommen seid, bevor Julia uns den Bibeltext in drei Teilen, weil er ist halt relativ lang, vorliest, möchte ich eine kleine Kurzgeschichte mit euch teilen. Paul Watzlawick, Kommunikationswissenschaftler, hat die 1983 in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben und wahrscheinlich kennen von euch manche die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Was bildet der sich ein? Wenn jemand von mir ein Werkzeug ausleihen würde, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit er ihn an. Wahrnehmung, Denken, Kommunikation sind einfach sehr komplex. Wir alle entwickeln irgendwie Muster, mit denen wir filtern und ordnen, wie wir über das denken und darauf reagieren, was wir um uns herum wahrnehmen. Das war auch schon so, bevor es digitale Medien gab. Wir konstruieren uns eine Welt, in der wir dann meinen, zurechtzukommen. Und wenn das, wie in der Geschichte sehr offensichtlich, durch eine vorgefasste Meinung, durch Ängste, durch einengende Bilder geschieht, dann verpassen wir nicht nur für uns selbst etwas, sondern dann nehmen wir auch anderen Raum und Möglichkeiten. Wir verpassen Licht und Farbe und anstatt Lebensfreude mit anderen zu teilen, verbreiten wir selbst Dunkelheit und Angst. Im Johannesevangelium lesen wir etwas absolut Großartiges, aber auch davon, wie Menschen genau das verpassen. Ihre Denkmuster lassen gar nicht erst das Schöne zu. Es ist eine Geschichte von Licht und Finsternis, von Blindheit und Sehen können. Julia wird sie in drei Abschnitten, weil sie so lang ist, vorlesen und ich werde zwischendurch und dann am Ende noch ein paar Gedanken dazu sagen. Wir hören den ersten Teil.
Genau, ich lese als erstes aus Johannes 9, die Verse 1 bis 12. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind geboren wurde, dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Aber solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste und strich sie dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm, geh und wasch dich im Teich von Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer da saß und bettelte? Die einen sagten, das ist er. Die anderen sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es wirklich. Da fragten sie ihn, wieso kannst du auf einmal sehen? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte eine Paste und strich sie mir auf die Augen. Dann sagte er zu mir, geh zum Teich von Schiloach und wasch dich. Ich ging dorthin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn, wo ist er jetzt? Er antwortete, ich weiß es nicht.
Jesus ging an einem Mann vorbei und er sah, dass er von Geburt an blind war. Da fragten seine Jünger, Rabbi, wer war ein Sünder? Und so weiter und so weiter. Jesus sieht diesen Menschen. Sehen die Jünger den Menschen überhaupt? Der Text sagt nichts davon. Sie sehen ein theologisches Problem. Und hier ist eigentlich schon die erste und wahrscheinlich größte Herausforderung und das Wichtigste für mich an dieser Predigt. sehen wir Menschen um uns herum wirklich als Menschen? Oder kennen wir nur Objekte, über die wir diskutieren wollen? Begegnen wir unseren Mitmenschen als Mitmenschen? Das Denkmuster, das hinter der Frage von diesen Menschen liegt, die mit Jesus unterwegs sind, lässt sich auch heute relativ oft finden. Und Jesus reagiert darauf mit missverständlicher Klarheit. In der englischen Übersetzung, The Message heißt es, Jesus said, you are asking the wrong questions. You are looking for someone to blame. There is no such cross-effect here. Ihr sucht einen Sündenbock. Ihr seid überhaupt nicht in der Lage, den Schmerz dieses Menschen zu sehen und es auszuhalten. Religiöse Menschen würden es vielleicht heute sogar noch genauso sagen. Weniger religiöse Menschen sprechen von Kismet, von Schicksal, von schlechtem Karma. Theologisch heißt das Ganze dann Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ein anscheinend sehr sachliches Prinzip, was fatale, unmenschliche Folgen hat. Dir passiert etwas Schlimmes und neben dem, was dir passiert ist, dann kommen noch die Vorwürfe, die Verurteilung, die subtilen Fragen von Familie, von Freunden und von allen anderen, die ungefragt meinen, sie müssen unbedingt noch was dazu sagen. Jesus' Antwort dazu ist ein ganz klares Nein. Und eine von Judas guten Eigenschaften ist, Bücher zu empfehlen, und von daher empfehle ich heute das Neinhorn. Wer das Neinhorn noch nicht kennt, darf nachher darin blättern. Ihr kennt vielleicht von Marc-Uwe Kling die Känguru-Chroniken, auch sehr gut. Das Neinhorn an den entscheidenden Stellen, nein. Und ich bejahe das Leben, die mich kennen, wissen das, aber an manchen Stellen ist es absolut notwendig und es wird in diesen Texten noch öfters vorkommen. Also ein ganz klares Nein dazu. Die Frage taucht öfters auf in den Evangelien und wo immer sie auftaucht, weist Jesus es deutlich zurück. Er sagt in der Bergpredigt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und im Lukas-Evangelium nimmt Jesus auf den Einschuss eines Turmes in der Nähe des Teiches von Siloa Bezug, also genau an diesem Teich, wo der Blindgewordene wieder sehen konnte. 18 Menschen kamen bei diesem Turmzusammensturz ums Leben und Jesus stellt die rhetorische Frage, meint ihr, dass diese Menschen größere Schuld auf sich geladen haben? Und erläutert dann, dass es überhaupt nicht so ist. Nein, wenn Menschen leiden, dann gibt es keinesfalls automatisch irgendeinen kausalen Zusammenhang mit ihrem Lebensstil oder mit dem ihrer Familie. Aber bevor wir das übersehen, hier wird etwas Großartiges berichtet. Da ist etwas, was über die Erfahrung der damaligen und auch der heutigen Medizin weit hinausgeht. Ein blind gewordener Mensch kann plötzlich sehen, auf unerklärliche Weise. Also man könnte sich da schon wundern, vielleicht wäre Freudentaumel angesagt oder für die Frommen vielleicht auch ein Loblied oder zwei. An der Stelle geht es anders weiter. Der zweite Teil.
Johannes 9, 13 bis 23. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus die Paste gemacht und dem Blinden die Augen geöffnet hatte, war ein Sabbat. Nun fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden war. Da erzählte er es noch einmal. Der Mann strich eine Paste auf meine Augen, dann wusch ich mich und konnte sehen. Einige von den Pharisäern sagten, dieser Mensch kommt nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht ein. Andere meinten aber, wie kann jemand solche Zeichen tun, wenn er selbst ein Sünder ist? So kam es zu Meinungsverschiedenheiten unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, und du, was sagst du über ihn? Schließlich hat er dir die Augen geöffnet. Er antwortete, der Mann ist ein Prophet. Nun glaubten die jüdischen Behörden nicht, dass er blind gewesen war und jetzt sehen konnte. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr sagt, dass er von Geburt an blind war. Wieso kann er jetzt sehen? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Wir wissen nicht, wieso er jetzt sehen kann. Wir wissen auch nicht, wer ihm die Augen geöffnet hat. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den jüdischen Behörden fürchteten. Die hatten nämlich beschlossen, wer bekennt, dass Jesus der Christus ist, wird aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst.
Ich Die Schriftgelehrten jubeln nicht. Sie staunen nicht einmal. Sie stellen zwar Fragen, aber eigentlich haben sie gar keine Fragen. Sie wollen innerhalb ihres geschlossenen Systems etwas kategorisieren, was die Kategorien einfach sprengt. In einer modernen englischen Übersetzung heißen solche Schriftgelehrte dann auch die Knows-it-all, die Alleswisser. Männer, die auf alles eine Antwort haben, auch wenn überhaupt niemand eine Frage gestellt hat. Und im nächsten Abschnitt, den Julia nachher auch lesen wird, werden sie sagen, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Wir wissen, dass Gott mit Mose gesprochen hat. Wir wissen ist eine allgemeine Phrase, für die niemand verantwortlich ist. Wir wissen ist eine Position, die völlig unhinterfragt hinternommen wird. Selbstständiges Denken wird von vornherein ausgeschlossen. Viele Jahre später, 1783, wird Immanuel Kant die Aufklärung damit beginnen, indem er von der Unmündigkeit des Menschen spricht. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Die religiösen Experten hier in diesem Text sind sich sicher, am Sabbat darf man nicht heilen. Sie berufen sich auf den Dekalog, eine Sammlung von grundlegenden Leitlinien, die mehr als 1000 Jahre früher Menschen gegeben wurden, die jahrhundertelang in der Sklavenschaft gelebt hatten, die gerade dabei waren, in der Freiheit ihre eigenen Ordnung für die Gemeinschaft zu formulieren. Und ihr kennt den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und das, was wir als 10 Gebote kennen. Und nachdem sie als Sklaven unter einen immer unmenschlicheren Bedingungen härter und härter arbeiten mussten, war eine der Grundpfeilen der neu gewohnten Freiheit, dass Arbeit eben nicht 24/7 das Leben bestimmen sollte, sondern dass es einen Rhythmus geben sollte, den wir heute noch als Woche kennen, dass ein Tag der Woche besonders herausgehoben ist, der Sabbat. Und dieser Wochenrhythmus, tut mir leid, ich bin auch Lehrer, ist der einzige Zeitrhythmus, der nichts direkt mit der Natur zu tun hat. Also zur Erinnerung, ein Tag ist so lang, wie die Erde sich um die Sonne dreht, ein Mond, ein Monat, so lange wie der Mond braucht, um die Erde zu kreisen, und ein Jahr, so lange wie die Erde um die Sonne braucht. Man versucht es genau zu rechnen, es klappt nicht, aber die Woche ist einfach eine Innovation. Ist eine Idee, die Gott den Menschen geschenkt hat, um es gut mit ihnen zu meinen, und die erstaunlicherweise über alle Kulturen unserer Zeiten hinweg, die Französische Revolution, die Russische Revolution, haben immer versucht, das irgendwie aufzuweichen, damit man 10 Tage arbeiten kann oder nur nach dem 10. Pause machen, Gott sei Dank nicht geklappt. Dieses wunderbare Geschenk, was Gott den Menschen gemacht hat, ist die Frage, kann es sein, dass es verboten ist, am Sabbat zu heilen? Okay, ihr wisst es. Nein, es geht überhaupt nicht. Und das ist das, was Jesus auch deutlich zurückweist. Der Sabbat ist für die Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das moderne Judentum betont es übrigens ganz genauso. Abraham Heschel, ein brillanter jüdischer Denker, der aus Nazi-Deutschland geflohen war und der 1967 mit Martin Luther King an dem Protestmarsch von Selma nach Montgomery teilgenommen hat und das als Beten mit den Füßen bezeichnet hatte, er beschreibt den Sabbat als Palast in der Zeit. Und er nennt das dann so, der Sabbat ist euch übergeben und nicht ihr dem Sabbat. Gott ist menschenfreundlich. Gottes Ideen sind für den Menschen. Gottes Gebote fördern und schützen das Leben, sowohl des Einzelnen wie auch der Gemeinschaft. Die Frage ist, wie erleben unsere Mitmenschen uns? Kennen sie uns als verurteilend oder als barmherzig? Macht unser Glaube uns weltfremd oder empathisch für die Not der anderen um uns herum? Dient unsere Spiritualität dazu, Problemen auszuweichen, oder machen sie uns leidenschaftlich, dafür etwas vom Wesen Gottes in einer gebrochenen und zerstörten Welt doch schon sichtbar zu machen? Bevor wir zu dem dritten Abschnitt kommen, noch kurz etwas zu den Eltern. Man könnte jetzt lange darüber diskutieren, ob sie feige, klug, diplomatisch, wissenschaftlich war. Wir wissen, hat bei ihnen eine andere Qualität als bei den Schriftgelehrten. Sie entziehen sich zwar jeglicher Interpretation, aber sie sagen deutlich, dass der nun sehende Mann ihr Sohn ist und dass er von Geburt an blind war. Was sie aus dem Wunder mitnehmen, das wissen wir nicht. Ihr blind geborener Sohn, dessen Namen wir nicht kennen und von dem wir im dritten Abschnitt noch mehr kennen, hören werden, er hat mehr gewonnen an diesem Begegnung, als dass er nur die sichtbare Welt jetzt mit eigenen Augen sehen kann. Er glaubt, dass dieser Jesus der Menschensohn, der versprochene Retter ist, davon in dem dritten Teil.
Johannes 9, die Verse 24 bis 41. Die Pharisäer ließen den Mann, der blind gewesen war, noch einmal zu sich rufen. Sie forderten ihn auf: Bei der Ehre Gottes, sag die Wahrheit, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Der Mann antwortete: Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber ich weiß eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Sie fragten ihn weiter: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Das habe ich euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch Jünger von ihm werden? Da beschimpften sie ihn und sagten: Du bist ein Jünger von ihm, aber wir sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott mit Mose gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann gab ihnen zur Antwort: Das ist doch erstaunlich. Ihr wisst nicht, woher er kommt, aber mir hat er die Augen geöffnet. Wir wissen doch, Gott erhört nicht die Sünder. Gott hört auf die, die ihn ehren und seinen Willen tun. Seit die Welt besteht, hat man das noch nie gehört. Jemand hat einem Menschen die Augen geöffnet, der von Geburt an blind war. Dieser Mann könnte nichts vollbringen, wenn er nicht von Gott käme. Sie gaben ihm zur Antwort: Von Geburt an bist du ganz und gar ein Sünder. Ausgerechnet du willst uns belehren. Und sie warfen ihn hinaus aus der jüdischen Gemeinde. Jesus hörte, dass sie den Mann hinausgeworfen hatten. Als er ihn dann fand, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Herr, sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann. Jesus sagte: Du hast ihn gesehen. Es ist der, der mit dir redet. Da sagte der Mann: Ich glaube, Herr. Und er fiel vor ihm auf die Knie. Jesus sprach: Ich bin in diese Welt gekommen, um Gericht zu halten. Die nicht sehen können, sollen sehend werden, und die sehen können, sollen blind werden. Das hörten einige von den Pharisäern, die bei ihm waren. Sie fragten ihn: Sind wir etwa auch blind? Jesus antwortete: Wenn ihr blind wärt, wäret ihr keine Sünder. Aber jetzt behauptet ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde bestehen.
Im Johannesevangelium kommt ganz zu Anfang schon dieser Konflikt zwischen Dunkelheit und Licht. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Hier geht es ganz offensichtlich in diesem Kapitel um einen Menschen, der blind geboren ist. Also der soweit irgendwie außen, unterprivilegiert, wie auch immer wir es nennen würden, auch irgendwie sein kann. Und gerade dieser Mann wird sehend und erkennt den Messias. Auf eine Weise, die so einfach ist, wie das für uns kaum vorstellbar ist. Jesus fragt ihn, er sagt es und er glaubt und fällt vor ihm nieder. Wenn ich es richtig gezählt habe, gibt es, glaube ich, noch 5 andere Berichte von Blindgeborenen, die Jesus heilt, von Blinden, die er heilt. Und es geht immer darum, dass sie sehend werden, was wunderbar für sie ist, und dass sie aber auch sehen, das ist der Messias. Das ist der, der Rettung bringt. Das ist mehr als dieses Sehen, was wunderbar ist. Und das ist das, was dieser Mann bezeugt, schlicht und ergreifend. Und dann bringt er aber auch eine Theorie, und die klingt auch ganz nett. Die Theorie heißt: Gott hört nur auf Gerechte. Wenn er das auf diese Situation bezieht, dass Jesus ein Gerechter ist, völlig okay. Aber wenn man das als allgemeines Prinzip ist, dann klingt es vielleicht gut, aber es passt leider auch nicht. Schon im Alten Testament klagt der Psalmist im Psalm 73, warum geht es diesen Gottlosen so gut? Wahrscheinlich fragen sich viele heute, warum kann ein Putin Krieg führen ohne Ende? Und warum bricht nicht das Dach über den russisch-orthodoxen Kirchen zusammen, wenn sie für diesen Krieg beten? Warum können die Ayatollahs im Iran ihr Volk unterdrücken und aus dem Libanon auf Israel Waffen schießen, vom Jemen aus bombardieren? Warum setzt Gott dem nicht ein Ende? Es gibt ganz sicherlich diesen Zusammenhang, auch im Alten Testament, wenn du dich an Gebote hältst, wirst du gut leben. Für mich ist es so ähnlich, wie wenn du dich an die Gesundheitsratschläge hältst, dich vernünftig ernährst, vernünftig betrinkt bist, dann wirst du gesund und lange leben. Aber das ist kein Automatismus. Da ist kein Automatismus drin, dass dir Leid erspart bleibt im Grunde genommen. Um das vielleicht ganz deutlich zu machen, im Alten Testament gibt es einen Propheten, der wahnsinnig erfolgreich war, aber definitiv der Prophet war, der am wenigsten gottesfürchtig war. Wenn ihr das Buch Jona in den letzten Jahren nicht gelesen habt, dann gönnt euch das wirklich. Googelt es oder nehmt ein Buch in die Hand in der Sprache, wo ihr das gut lesen könnt. Jona bekommt einen Auftrag von Gott und er nimmt das gefährlichste Verkehrsmittel seiner Zeit, ein Schiff, haut ab in die völlig andere Richtung, kommt auf wirklich sehr wundersame Weise dann doch dahin, wo er sein soll, führt seinen Auftrag dann auch ja wahrscheinlich mehr oder weniger unwillig aus, predigt und hat Erfolg damit. Und Jona ist danach nicht nur sauer, er ist völlig verbittert und klagt über Gott und sagt, ich habe es immer schon gewusst, du bist gnädig und du vergibst. Und darum wollte ich eigentlich niemals hierher gehen. Ein Prophet, der mit einer einzigen Predigt widerwillig 120.000 Menschen das Leben rettet, die umkehren. Also die Botschaft ist deutlich. Der Erfolg des Propheten hängt nicht von der Rechtgläubigkeit und von dem moralisch, ethisch, wie auch immer Verhalten ab. Martin Buber hat es einmal so ausgedrückt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Buber wusste um die Gebrochenheit des Lebens. Von 1978 in Wien geboren, seine Eltern trennten sich, als er 3 Jahre alt war. 1981 kam er zu den Großeltern väterlicherseits nach Lemberg in die heutige Ukraine. Die Mutter gründete mit einem russischen Offizier eine neue Familie. Und er hat erst, wie er 32 war, wieder von der Mutter durch einen Brief der Halbschwester erfahren, sie ein einziges Mal gesehen. Buber studierte in Wien, Leipzig, Zürich und auch in Berlin, lebte von 1907 bis 1916 in Zehlendorf, später dann in Heppenheim, konnte 1938 vor der Shoah noch nach Jerusalem auswandern und lebte dort bis 1965. Er hat über 80 Jahre lang erlebt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Dietrich Bonhoeffer, Berliner Theologe, Widerstandskämpfer, hat in einem seiner Texte, die er zwischen 1943, wo er ins Gefängnis kam, und seiner Ermordung 1945 ein Gedicht verfasst, wo er über diese Unsicherheit schreibt, weil Erfolg hatten in diesen Jahren die an Jesus Vertrauenden ganz sicher nicht. Bonhoeffer kannte Zweifel und innere Kämpfe und er hat es so formuliert. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus einem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser oder morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Es gibt keine einfachen Muster für unser Leben. Es bleiben Zweifel in dem, was um mich herum und in mir passiert. Bonhoeffer kannte das und er hat für sich ein festes Fundament inmitten all dieser Fragen und der Unverfügbarkeit des Lebens gefunden. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Die Geschichte aus Johannes 9 warnt uns davor, uns selbst als Sehende, als Wissende, als wir haben unser Leben im Griff zu sehen. Wir sind herausgefordert zu lernen, mit den Unsicherheiten des Lebens umzugehen. Was bedeutet es dann, zu glauben, wenn es keine einfachen Muster, keine einfachen Lösungen gibt? Paulus formuliert es in einem Brief an die Gemeinde in Korinth, in diesem großartigen Text über die Liebe: Unser Erkennen ist Stückwerk. Oder denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Für mich ist das das Grundprinzip in allen Lebensbereichen. Ob das Schule ist, ob das Familie ist, ob das Kirche ist. Und ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der sagt, ich bin allwissend. Aber wenn die Leute sagen, dass sie nicht alles wissen und das vielleicht noch mit Bibelstellen zitieren, erkennen das Stückwerk, dann klingt es für mich für viele so, wie, ich bin Mathelehrer, dieser Pyramidenstumpf aussieht. Was sie wissen, ist das, was unten ist, oben fehlt noch ein bisschen. Aber eigentlich kennt man sowieso alles. Das macht mir fast Angst. Wenn man den Pyramidenstumpf umdreht, okay, dann gefällt mir das viel besser. Damit kann ich leben. Manches habe ich schon erkannt. Ich bin 65 Grad geworden, also ein paar Dinge habe ich gelernt in meinem Leben. Aber ich weiß, da ist so viel mehr, als ich jetzt schon erfahren und gelernt habe. Und ich hoffe und wünsche mir, dass unsere Neugier immer größer ist als unser vermeintliches Wissen. Wenn Paulus den Römerbrief in englischer Sprache geschrieben hätte, dann würde es im 8. Kapitel in Vers 15 heißen: The resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expected, greeting God with a childlike, what's next, Papa? Das Auferstehungsleben, das wir von Gott erhalten haben, ist kein schüchternes, ernstes Leben. Es ist eine abenteuerliche Erwartung, mit der wir Gott mit einem kindlichen, was kommt als nächstes, Papa, begrüßen. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Amen.